Herzlich willkommen bei den 20 Märchenminuten. Es ist endlich wieder Sonntag, es gibt eine neue Folge und ich fürchte, dieses Mal ist es tatsächlich die letzte Folge von der Geschichte vom Kurier des Zaren. Ich bin noch nicht so ganz sicher, was als nächstes folgen soll. Entweder was Längeres oder vielleicht mehrere kurze Sachen. Ich bin noch ganz ahnungslos und planlos. Vielleicht, wer mag, kann mir sehr, sehr gerne eine Nachricht schicken über Instagram auf 20-Märchen-Minuten ist mein Account und ich würde mich riesig freuen, ein bisschen Anregung zu finden. Der Poet muss ja auch mal inspiriert werden, irgendwie. Ansonsten, ja, es geht los. Der böse Iwan Ogarev hat sich also beim Großfürsten, beim Bruder des Zaren eingeschlichen, hat sein Vertrauen erschlichen und tut jetzt so, als wäre er der Kurier des Zaren. Das wissen wir natürlich, dass das nicht stimmt. Dieser Schurke. Ich lese einfach mal den letzten Satz, dann kommen wir alle wieder so richtig rein. Der Großfürst war zufrieden.
Ich werde Ihren Mut und Ihre Leistung anzuerkennen wissen. Haben Sie einen besonderen Wunsch?
Ja, kaiserliche Hoheit, dass ich an eurer Seite am Kampf teilnehmen darf.
So spricht der schlimme Iwan Ogarev. Und dann geht es jetzt endlich richtig los mit dem letzten Teil. Der Großfürst stimmte gern zu.
Sie werden hier im Gouverneurspalast untergebracht, sprach er und entließ den falschen Kurier mit freundlichem Kopfnicken.
Iwan Ogarev konnte mit seinem bisherigen Erfolg zufrieden sein und setzte nun alles daran, seinen gemeinen Verrat zu Ende zu führen. Wegen der Nähe der Truppen, die zum Einsatz anrückten, war auch höchste Eile geboten. Schon am anderen Morgen konnte er sich in Begleitung des Großfürsten über alles genau unterrichten. Die Offiziere vertrauten ihm und freuten sich über sein unentwegtes Interesse. Bald kannte Iwan Ogarev genau jeden Punkt der Befestigung und die Stärke der einzelnen Abteilungen, die zur Abwehr bereitstanden. Besonders interessierten ihn natürlich die Schwachstellen im Verteidigungsgürtel und darunter das Bolschaja-Tor. Hier wollte er die Tataren in die Stadt eindringen lassen. Mehrfach besichtigte er das Gelände in der Nähe des Tores, bis er mit jeder Einzelheit vertraut war. Sein Einfluss auf den Großfürsten war so groß, dass man sich vielfach nach Ogarevs Rat richtete. So wurden die schweren Waffen, sehr zum Vorteil der Belagerer, wenig eingesetzt und außerdem hatte der Verräter die Hoffnung, dass bei solcher Ruhe die Wachsamkeit der Belagerten nachließ. Ohne die Geschosse der Tataren zu fürchten, schritt Ogarev auf den Wellen auf und ab. Am Fuße der Erdwelle glitt lautlos ein Schatten dahin. Es war Zangara, die Zigeunerin. Ein Lichtschein blitzte auf und Ogarev gab unauffällig Antwort. Das war das verabredete Zeichen. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober wollte er die Hauptstadt Sibiriens den Todfeinden seines Vaterlandes ausliefern. Ogarevs verräterischer Plan war durchtrieben vorbereitet. Während das Bolschaja-Tor nur schwach besetzt war, sollte der Emir auf beiden Seiten der Stadt Scheinangriffe durchführen und sogar einen täuschenden Versuch machen lassen, den Fluss zu überqueren. Das alles würde dazu führen, dass am Bolschaja-Tor nur mit geringer Wachsamkeit zu rechnen war.
»Der Fluss wird brennen, wenn unsere Truppen stürmen«, hatte Iwan Ogarev beim Abschied zu Feofar Khan gesagt. Er hatte den teuflischen Plan ausgeheckt.
Das alles klappte wie verabredet. Die Belagerten ließen sich durch die Scheinmanöver täuschen und am Bolschaja-Tor lag eine Stoßabteilung von ein paar tausend Tataren, die auf das Signal wartete, die Überrumpelung durchzuführen. In der Stadt herrschte höchste Alarmbereitschaft. Nach Sonnenuntergang wurde es fast ohne Übergang dunkel. Kein Stern stand am blauschwarzen Himmel. Ogareff war zufrieden. Der späte Abend war bitterkalt. Die Tataren vor dem Tor litten sehr unter der Kälte, aber kein Wachfeuer verriet ihre Anwesenheit. Die Stunden schlichen dahin. Vom Glockenturm der Irkutsker Kathedrale schlug es Mitternacht. Nirgends machten sich verdächtige Truppenbewegungen der Feinde bemerkbar. Jetzt schlug es 1 Uhr. Eine nie gekannte Ruhe lag über dem ganzen Verteidigungsgürtel der Stadt. Iwan Ogareff hatte von seinem Zimmer im Gouverneurspalast einen weiten Überblick über den Strom. Ungeduldig stand er am Fenster und wartete auf die entscheidende Stunde. Da pochte es an der Tür. Ein Adjutant erschien, um ihn zum Großfürsten zu holen. Aber er öffnete nicht, sondern verhielt sich still und ließ den Offizier in dem Glauben, dass er sich nicht im Palast aufhalte. Jetzt schlug es 2 Uhr, die verabredete Zeit. Vorsichtig stieg Iwan Ogareff aus dem Fenster zur Terrasse hinunter. Unter ihm rauschten die Wellen des Flusses. Ein seltsamer Geruch kam von dort herauf. Naphtha. Auf Ogareffs Anweisung waren die riesigen Erdöltanks angebohrt worden und ihr Inhalt hatte sich in die Angara ergossen. Nun lag das Öl auf dem ganzen Wasserspiegel verteilt. Kaltblütig setzte er mit seinem Feuerzeug ein Stück Werk in Brand und warf es auf das Öl. Im Nu verwandelte sich die Wasserfläche unter ihm in ein Flammenmeer. Die Holzbaracken am Flussufer fingen Feuer und brannten lichterloh. Ganz Irkutsk lag in grellem Feuerschein der Flammen. Im selben Augenblick knatterten die Gewehre der Tataren. Die Artillerie begann zu feuern und die Stoßtruppen setzten zum Sturm an. Und hier beginnt das 20. Kapitel, das heißt Rache und Sieg. Mal sehen, wer da sich rächen kann und wer siegen wird. Ich habe so eine Ahnung, aber wir lassen uns mal überraschen. Nadjas Entsetzensschrei hatte den Begleiter gewarnt. Sie riss ihn auf eine größere Scholle hinüber, aber das vordringende Feuer zerfraß das Eis im Nu. Sollten sie so nahe dem Ziel elendig umkommen? Verzweifelt packte Strogoff das Mädchen, stürzte sich in die Flut und zog sie unter Wasser. Es war nicht sehr weit bis zum Ufer. 2-mal tauchten sie vorsichtig auf, um Luft zu schöpfen, und dann kletterten sie an Land. Sie taumelten beide vor Erschöpfung und vor Nässe.
Zum Gouverneurspalast,
stieß Strogoff hervor, und ohne sich Ruhe zu gönnen, stürzten die beiden durch die Straßen. Niemand verwehrte ihnen, trotz ihrer nassen Kleidung, den Eintritt in den Palast. Es schwirrte dort von Offizieren und Soldaten, Befehlsempfängern und Boten, so dass Nadja von Strogoff abgedrängt wurde und ihn aus den Augen verlor. Verzweifelt irrte sie allein durch die Räume. Ihr Begleiter schien verschwunden. »Führt mich zum Großfürsten«, bat sie ein paar Offiziere, die durch die Korridore eilten. Aber niemand hatte ein Ohr für das junge Mädchen. Wie von Sinnen rannte sie durch Flure und Säle, riss eine Tür auf und blieb plötzlich stehen, starr vor Entsetzen. Vor ihr stand ein Mann am Fenster und blickte in das Flammenmeer. Sie schrie auf. »Iwan Ogareff!« Der Verräter zuckte zusammen. Es war ihm klar, dass seine Pläne im letzten Augenblick noch scheitern konnten, wenn sein wahrer Name bekannt wurde.
»Schweig, du Bestie!«
zischte er sie an und stürzte sich auf sie. »Iwan Ogareff!« schrie sie wieder. Sie wich zurück. Durfte sie nicht auf Hilfe rechnen? Schon hatte der Elende seinen Dolch zur Hand, packte Nadja am Hals und hob die Waffe. Im selben Augenblick traf ihn ein furchtbarer Faustschlag, der ihn zu Boden warf. »Michael!« schrie Nadja außer sich. Ihre Hilferufe hatten ihm den Weg gewiesen. »Keine Angst, mit dem elenden Verräter werde ich schon fertig«, sprach er beruhigend zu ihr. Ogareff war wieder aufgesprungen. Den Dolch zum Schlage erhoben, drang er auf Strogoff ein. Mit dem Blinden würde er ein leichtes Spiel haben. Aber der Kurier Strogoff schlug ihn so hart gegen den Arm, dass der Dolch zu Boden fiel. Und dann traf er ihn mit der Faust so, dass Ogareff wieder stürzte. Blass vor Wut riss dieser den Degen heraus. Nadja schrie auf, doch Strogoff blieb eiskalt. »Mach die Tür zu, Nadja. Diese Abrechnung mit dem Verräter gehört mir allein«, sprach er ganz ruhig. Er stand wie aus Stein gehauen. In der Hand hielt er die Waffe, die er dem anderen entwunden hatte. Es war ein sibirisches Jägermesser, wie es ihm vor einigen Wochen im Kampf mit dem Bären zur Hand gewesen war. Mit Bewunderung und mit Grauen sah Nadja, wie er den Gegner erwartete. Ogareff kauerte sich zusammen wie ein sprungbereiter Tiger. Warum stieß er nicht zu? Ob Michaels übermenschliche Ruhe ihn verwirrte? Endlich ermannte er sich und führte den Stoß mitten auf die Brust des Gegners. Aber eine unmerkliche Bewegung und die Klinge glitt an Michaels Jägermesser ab. Der Kurier stand fast unbeweglich und schien auf den zweiten Angriff zu warten. Kalter Schweiß trat Ogareff auf die Stirn. Mit einem Satz warf er sich nach vorn und rasend vor Wut stieß er zu. Wieder genügte eine einfache Parade, um die Klinge abgleiten zu lassen. Plötzlich stieß Iwan Ogareff einen wütenden Schrei aus.
»Er sieht ja, der Kerl! Er ist gar nicht blind!«
Von Entsetzen gepackt, wich er Schritt für Schritt zurück. Jetzt endlich begann Michael Strogoff sich zu regen. »Ja, ich sehe, Iwan Ogareff. Ich sehe, was du mir angetan hast. Ich sehe den Knutenhieb, den ich dir versetzt habe. Jetzt wehr dich deines Lebens, du elender, feiger Verräter!« Am ganzen Leibe bebend hob Ogareff die Klinge, obwohl er doch gegenüber dem kurzen Jagdmesser im Vorteil sein musste. Mit dem Mut der Verzweiflung stieß er zu, wieder ins Leere. Und schon im nächsten Augenblick flog ihm der Degen aus der Hand und das Jagdmesser traf ihn tief ins Herz. Strogoff wollte auf Nadja zueilen, die sich kraftlos und totenbleich an die Wand lehnte, als die Tür sich öffnete. Ein paar Offiziere aus dem Stabe des Großfürsten traten ein und fuhren betroffen zurück, als sie den Toten sahen. Ihre Pistolen richteten sich auf Strogoff. In diesem Augenblick erschien auch der Großfürst.
»Wer hat diesen Menschen getötet?« fragte er drohend.
»Ich«,
Strogoff gab eine ganz ruhige Antwort.
»Dieser Mann war ein Abgesandter meines Bruders, ein Kurier seiner Majestät, des Zaren«,
fuhr der Großfürst ihn an. »Kaiserliche Hoheit, dieser Mann war ein elender Verräter. Sein Name war Iwan Ogareff«, kam wieder ruhig Michael Strogoffs Entgegnung. Der Großfürst wich entsetzt einen Schritt zurück.
»Und wer seid ihr?«
»Ich bin Michael Strogoff, Kurier des Zaren.« Ja, Michael konnte sehen. Er war nie blind gewesen. Vielleicht muss man es ein Wunder nennen, dass die weißglühende Klinge des Henkers sein Augenlicht nicht zerstört hatte. Er hatte damals die Augen auf die Mutter gerichtet und nicht verhindern können, dass sie sich mit Tränen füllten. Vielleicht waren es diese wenigen Tränen gewesen, die die Glut dämpften. Zwar hatte es eine ganze Zeit gedauert, bis Michael wieder mehr als verschwommene Umrisse sah, aber von Anfang an hatte er erkannt, dass er dieses Geheimnis für sich behalten musste. Niemand durfte davon wissen, auch Nadja nicht. In knappen Worten gab Michael Strogoff dem Großfürsten Bericht. Besonders hob er Nadjas Verdienste hervor und stellte sie dem Großfürsten vor. »Fräulein Nadja Fedor ist hierher gekommen, um mit ihrem Vater die Verbannung zu teilen«, so schloss er seinen Bericht.
»Ah, die Tochter unseres wackeren Kommandeurs. Nein, gnädiges Fräulein, Verbannte gibt es hier in Irkutsk nicht mehr«, sagte der Großfürst lächelnd.
Nadja wusste sich vor Freude kaum zu fassen. Eine Stunde später konnte sie glücksstrahlend ihren Vater umarmen. Der Angriff der Tataren scheiterte. Am Bolschaja-Tor hatte Wassili Fedor die vordringenden Feinde im letzten Augenblick glänzend abgewehrt. Auch das Feuer auf der Angara wurde bald gelöscht, nachdem das Öl ausgebrannt war. Nur die Holzhäuser am Kai waren den Flammen zum Opfer gefallen. Sehr viele Tote bedeckten die Wälle der Stadt. Auch Zangara, die Zigeunerin, war unter ihnen. Sie hatte vergeblich versucht, in Iwan Ogarevs Nähe zu kommen. Die Nachricht von Ogarevs Tod verbreitete düstere Stimmung im Feldlager der Tataren. Erst jetzt erkannte man, dass dieser unversöhnliche Gegner des Zaren die treibende Kraft des Angriffs gewesen war. 2 Tage später donnerte es von den gegenüberliegenden Höhen. General Kiselev rückte mit dem Einsatzheer heran. Dem Emir schien es zu gewagt, sich hier vor den Stadttoren in eine Schlacht einzulassen. Eilig gab er Befehl zum Abrücken. Auch im weiteren Feldzug hatte er wenig Erfolg. Die eroberten Städte und Landstriche büßte er bald wieder ein. Und als dann ein ganz besonders strenger Winter einsetzte, rettete der Emir, vom Nachschub abgeschnitten, nur mit Mühe einen geringen Teil seines einst so mächtigen Heeres in die Steppen der Tatarei zurück. Die Straße von Irkutsk bis zum Ural war wieder frei. Trotzdem verschob der Großfürst seine Rückreise nach Moskau, um an einer kleinen Feier teilzunehmen, die in der Kathedrale stattfand. Michael Strogoff führte seine Nadja zum Traualtar.
»Wie glücklich bin ich, euch beide meine Kinder nennen zu dürfen«, hatte Wassili Fedor gesagt, als Michael bei ihm um Nadjas Hand anhielt.
Unter den vielen Zuschauern, die sich zu den Trauungsfeierlichkeiten drängten, waren auch 2 Ausländer, 2 Reporter, die mit den russischen Truppen nach Irkutsk gekommen waren. Voll Freude beglückwünschten sie das junge Paar, mit dem sie so viele Erlebnisse verbanden. Ein paar Tage nach der Hochzeit reisten Michael, Nadja und Wassili Fedor nach Europa zurück. Als sie im Schlitten über die verschneite Ebene brausten, galten ihre Gedanken dem armen Nikolaus Pigassow, ihrem bescheidenen und doch so heldenhaften Freund, der wohl irgendwo hier in der unendlichen Weite den Tod gefunden hatte. Natürlich machten sie in Omsk Station, um Michaels Mutter zu begrüßen, die inzwischen auch in ihre Heimatstadt zurückgekehrt war. Mit inniger Liebe umarmte Marfa Strogoff die Frau ihres Sohnes, die ihr in der Härte der gemeinsamen Gefangenschaft ja längst zur Tochter geworden war. Aber Michael drängte zum Aufbruch. Er musste nach Moskau zurück, um dem Zaren Bericht zu erstatten. Sogleich bei seinem Eintreffen meldete er sich im neuen Palais.
»Oberst Strogoff«, begrüßte ihn der Zar, der von seinem Bruder bereits unterrichtet war. »Ich danke Ihnen für das, was Sie getan haben. Ich bin stolz auf Sie.«
Auf einen Wink des Zaren reichte ihm ein Offizier des kaiserlichen Stabes eine Schatulle mit dem Großkreuz des heiligen Georg. Eigenhändig hängte der Zar dem eben beförderten Obersten, seinem tapferen Kurier, die hohe Auszeichnung um. Ja, an dieser Stelle endet die Geschichte vom Kurier des Zaren. Wir machen für heute Schluss. Ich danke euch sehr, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen, genießt das schöne Wetter und lasst mich wissen, ob ihr eine andere Geschichte von mir vorgelesen bekommen möchtet. Ich freue mich sehr über Nachrichten auf zum Beispiel Instagram. Da könnt ihr mir mitteilen, ob ihr irgendetwas hören möchtet, was euch gut gefallen würde. Aber jetzt erstmal schönen Sonntag. Genießt die Zeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!